Ja, Donnerstagabend, ich bin Christoph Grabner. Es ist mal wieder Zeit für den Medizintalk. Die erste Ausgabe 2015 steht an. Zum Auftakt beschäftigen wir uns heute gleich mal mit einem besonders interessanten Thema. Es geht um den trainierten Notfall. Wir stellen Ihnen das Trainings- und Simulationszentrum der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein vor. Meine Gäste sind der Initiator des Ganzen, Professor Ulrich Bürger, der pädagogische Leiter des Zentrums, Tobias Kronawitter, der ärztliche Leiter, Dr. Tobias Trips, und der Qualitätsmanager der Kliniken AG, Reinhold Frank. Beginnen wir gleich mit dem Professor Bürger. Ich habe schon gesagt, Sie sind der Initiator des Zentrums. Wie ist diese Idee entstanden?
Die Idee kam dadurch zustande, dass zunächst Mitarbeiter unserer Kliniken extern geschult wurden, vor allen Dingen hier in Tübingen bei TÜPAS. Und dann mein Vorgänger als medizinischer Direktor dann TÜPAS nach Traunstein geholt hat und bei uns auf Intensivstationen und im OP-Bereich Schulungen hat durchführen lassen. Dies war jedoch auch sehr teuer. Und dann kam schließlich die Idee, ob wir nicht mit eigenem Personal und eigenen Geräten das auch in Traunstein durchführen können. Hierzu hatten sich Ärzte, ich möchte hier an Herrn Dr. Trips nennen, und von Seiten der Pflege hier der Tobias Kronawitter, die sich sehr interessiert hatten, hier auch selber eine Ausbildung zu machen. Und wir konnten zum Glück über die Heidenhain-Stiftung die Möglichkeit schaffen, eigene Geräte zu kaufen. Und durch die gesamten Möglichkeiten, sowohl Personal, das interessiert war, wie Apparate, die wir dafür bekommen könnten, haben wir dann gesagt, dass wir dies in unseren eigenen Räumlichkeiten für unsere 6 Häuser hier durchführen sollten.
Hier am Zentrum werden bestimmte Szenarien simuliert, damit im Alltag die Arbeit dann auch leichter von der Hand geht. Wie war das früher hier in Traunstein oder generell in der Region?
Generell ist es so, dass, wenn man absieht von diesen Simulationszentren, von denen es funktionierende nur sehr, sehr wenig in Deutschland gibt, dies eigentlich nicht geübt wird. Es gibt Einzelbereiche, die geübt werden, zum Beispiel der Chirurg kann Nähte üben, dazu gibt es Simulationspuppen, oder es können einzelne Reanimationen oder Narkosen geübt werden. Aber das Ganze findet in der normalen klinischen Ablauf am Patienten statt. Und unser Ziel war es, schwierige Verläufe, die auch meistens selten sind, im Simulationszentrum vorzuüben, um gerade bei diesen seltenen Sachen den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, diese hier vor Ort zu üben, um sie dann im Notfall beim Patienten gut anwenden zu können.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht dieses Zentrum, dass dieses Zentrum eben vor rund einem Jahr geschaffen worden ist, für die Region, für die Ausbildung hier bei uns in der Region?
Von meiner Seite ist es so, dass dies Komplikationen am Patienten deutlich reduzieren soll, dass die Ausbildung sowohl von Ärzten wie Pflege deutlich verbessert werden kann. Und mittelfristig sehe ich es auch als Möglichkeit, Personal hier zu gewinnen. Denn es ist ein Standardvorteil, wenn man das in den Räumlichkeiten bei uns durchführen kann. Sie wissen, dass es heute schwierig ist, in der Pflege und im ärztlichen Bereich Nachwuchs zu bekommen. Teilweise ist es so, dass es in Regionen, die jetzt nicht so interessant sind wie jetzt der Südostbayern, es sehr schwierig ist, Personal zu gewinnen, aber dies wird irgendwann auch mal uns treffen. Und dann ist das ein Standardvorteil, wenn man sagen kann, bei uns kann man in der Ausbildung an Simulationspuppen schon Notfälle üben. Und damit ist die Angst auch der Mitarbeiter, am Patienten Fehler zu machen, deutlich reduziert.
Die Heidenhain-Stiftung hat das Ganze finanziert. Wie schwierig war es generell, dieses Zentrum auf die Beine zu stellen?
Die Heidenhain-Stiftung ist unseren Kliniken sehr gewogen, muss man sagen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir durch die Förderung dieser Stiftung sehr viel moderne Geräte gerade im Klinikum Traunstein bekommen konnten. Dieses Simulieren das war in der Stiftung eigentlich von Anfang an sehr positiv beurteilt worden, weil sie es eben auch aus der Luftfahrtindustrie kannten, dass solche Simulationen durchgeführt werden und dass dies dort zu einer Reduzierung der Komplikationen geführt hat. Und deswegen war es gar nicht so schwierig, die Stiftung dazu zu bringen, diese Geräte uns zu finanzieren.
Dankeschön, Professor Ulrich Bürger. Er hat das Simulations- und Trainingszentrum in Traunstein maßgeblich mitentwickelt. Die pädagogische Leitung hat Tobias Kronawitter. Warum richtet ein regionaler Klinikverbund ein Simulationszentrum ein? Was soll damit bewirkt bzw. erreicht werden?
Das waren ja verschiedene Gründe. Das eine war auf jeden Fall, dass man gesagt hat, man möchte es alles irgendwo probieren, dass man die Patientensicherheit verbessert. Das heißt, dass man alle Möglichkeiten ausnutzt. Das ist ja in ein Gesamtkonzept eingewickelt. Das heißt, dass das Qualitätsmanagement beteiligt, dass wir uns überlegt haben, wie können wir schauen, dass wir für unsere Patienten die größtmögliche Sicherheit erreichen können. Das war mal der Grundgedanke für das Ganze. Was wir aber auch gesagt haben, wir wollen schauen, dass man einfach auch die Ausbildung attraktiver gestaltet, auf einem modernen, sehr hohen Niveau auch. Und durch das natürlich auch die Attraktivität als Arbeitgeber gestaltet. Das heißt, da sind wir, ich denke, sehr weit vorn von Ausbildungskonzept. Und das Ding ist auch für die Arbeitnehmer dann auch interessant, um bei uns zu arbeiten.
Sie haben die Patientensicherheit angesprochen. Ich sage mal, für die Kliniken vermutlich eines der wichtigsten Punkte, die es überhaupt gibt. Wie wirkt sich diese Simulation auf die Patientensicherheit aus? Wie schaut es dann im praktischen Alltag aus, sage ich jetzt mal?
Also grundsätzlich war der Grund, man möchte einfach neu lernen oder eine Fehlerkultur schaffen. Das heißt, wir wollen nicht auf Fehler rumhacken und sagt, irgendjemand hat einen Fehler gemacht, der muss dafür bestraft werden, sondern das Ziel ist, dass man sagt, okay, wenn was nicht optimal gelaufen ist, dass man das irgendwo mit einbezieht und dadurch auch ja, die Patientensicherheit erhöht beim nächsten Fall, wo vielleicht gleich auftritt, wo das gleiche Wahrscheinlichkeit wieder auftreten könnte, dass was passiert. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir möchten mit Fehlern einfach anders umgehen. Wir wollen eine Kultur entwickeln, wo man auch sich Fehler mal zugestehen kann, man hat was nicht optimal gemacht und möchten alle damit daraus lernen. Wie gesagt, das ist ein Gesamtkonzept, da ist sehr viel noch passiert. Man hat Checklisten entwickelt für ein OP, dass man nach bestimmten Abläufen vorgeht und versucht eben das ganze ja, Systemmedizin irgendwo in eine Richtung zu bringen, wo man überlegt, wie können wir unsere Patienten möglichst versorgen, dass wenig Fehler passieren. Das Problem ist, dass die Krankenkassen zum Beispiel noch mehr Engagement zeigen müssen. Es wird überhaupt noch nicht gefördert, wenn eine Klinik auf Patientensicherheit achtet, das Versicherungssummen und so weiter bleiben gleich, da muss halt auch von der Seite mehr Engagement kommen. Bis jetzt liefern es nur die Kliniken selber und investieren auch sehr viel Geld, muss man sagen. Das heißt, bis jetzt ist nur eigentlich der Impuls aus der Klinik selber raus, aber es wird von außen eigentlich gar nicht gefördert, muss man sagen. Es ist jetzt nicht so, dass wir das Gefühl gehabt haben, in unseren Kliniken passiert jetzt sehr viel an Komplikationen, sondern es war wirklich so, dass eine Entwicklung gewesen in den letzten Jahren schon, dass man einfach verstärkt darauf geachtet hat, wie können wir das in die Wege leiten, dass unsere Patienten einfach eine gute Versorgung auf einem sehr hohen Niveau erhalten.
Sie haben gesagt, Sie wollen eine neue Kultur der Fehlerbehandlung schaffen. Sie sagen, Fehler dürfen passieren, sie sollten aber, wenn möglich, in der Simulation passieren, damit sie im Alltag nicht passieren. Habe ich das so richtig verstanden?
Das ist richtig. Wir wissen, in der Medizin arbeiten Gott sei Dank Menschen. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht von einem Roboter oder einem Computer versorgt werden und das ist auch das, was uns ausmacht, die Menschlichkeit. Aber wir wissen auch, dass Menschen Fehler machen können. Das passiert einfach. Aber diese Anzahl möchte man auf das Minimalste, was irgendwie möglich ist, reduzieren. Und das kann man immer reduzieren, indem man die Fehler zum Beispiel in der Simulation geschehen lässt. Da dürfen Fehler passieren, da gibt es ja keine Sanktionen. Das heißt, wenn man da einen Fehler macht, es passiert einem nichts, sondern man muss daraus lernen können.
Ich habe vorhin schon eine Führung durch das Simulations- und Trainingszentrum bekommen. Da haben wir auch schon den ein oder anderen Simulationsraum betreten. Wer nimmt denn generell an diesen Übungen teil? Wer macht das alles? Sind es nur die Ärzte? Sind es nur die Pfleger? Oder wer ist da alles mit dabei?
Also wir wollen die Mitarbeiter so schulen, wie sie auch in echt arbeiten. Das heißt, wir möchten möglichst die gesamten Teams schulen, die wo auch in der Realität die Patienten versorgen. Das kann eben sein, dass das zum Beispiel ein Team ist, wo die Anästhesie mit der Gynäkologie zusammenarbeitet, also eine Geburtshilfe, wo vielleicht auch nur die Kinderärzte dabei beteiligt sind oder die Kinderabteilung, damit man wirklich komplette Abläufe trainieren kann in den Teams, wo sie auch in echt miteinander arbeiten. Sprich, da arbeiten Pflegekräfte miteinander, mit Ärzten, teilweise auch der Rettungsdienst eingebunden, dass man auch diese Schnittstellen trainieren kann, wenn der Patient wirklich vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht wird, bis er dann abschließend auch versorgt werden kann. Das heißt, es sollen wirklich alle dran profitieren.
Wie läuft so ein Simulationstraining ab? Was passiert da?
Das sind in der Regel Tagesveranstaltungen. Das beginnt dann am Morgen zum Beispiel, dass man mit ihnen einfach nochmal medizinische Grundlagen wiederholt, dass man bestimmte Abläufe durchspricht, aber dann auch schon beginnt, über Teamarbeit zu sprechen, auch darauf vorzubereiten, wie man optimal in einem Team arbeiten kann. darüber nachzudenken, wie kann ich denn Entscheidungen treffen, auch vielleicht in Stress oder auch unter jeder anderen Situation. Führen die dann quasi auf die Simulation hin, die Mitarbeiter. Beginnt dann auch mit einer Familiarisation, heißt es, dass man einfach mal die Simulatoren, also die Puppen zum Beispiel, kennenlernt, dass man weiß, wie funktionieren die denn eigentlich. Das heißt, wir arbeiten mit Puppen, das sind Technik, da sind Computer drinnen, das ist nie wie ein echter Patient, aber zumindest können die sehr viel Rückmeldung ergeben, das heißt, die haben sehr viel Technik integriert, die können mit den Augen blinzeln, die können selber atmen, man kann diesen Puppen dann Infusionen verabreichen, Medikamente verabreichen, bestimmte Schritte durchführen, aber das müssen die Teilnehmer auch kennenlernen, wie die Puppe reagiert, zum Beispiel die Hautfarbe kann es nicht ändern, weil das ist einfach Plastik und darauf müssen die Mitarbeiter dann vorbereitet werden. Man wird dann verschiedene Fallbeispiele durchlaufen, das heißt, die werden dann auf die Fallbeispiele vorbereitet, die kriegen Informationen über den Fall. Es kann nur sein, dass man zum Beispiel die Mitarbeiter dann anruft, die Teilnehmer, ihnen eine Meldung durchgibt, dass eine Patientin kurz eintreffen wird, vielleicht mit einer Verdachtsdiagnose und dann müssen die diesen Fall durchspielen. Das heißt, wir steuern es von außen, indem die Technik gesteuert wird, die Funktionen der Puppe gesteuert werden, zeichnen das per Video auf und auch die Gespräche werden aufgezeichnet und im Anschluss wird es dann in einem sogenannten Debriefing nachgesprochen.
Werden da auch gezielt Extremfälle nachgespielt oder sind es so die typischen Fälle, wie sie tagtäglich im Krankenhaus passieren?
Also man übt ganz gezielt Fälle, die wo nicht täglich sind, weil da entwickelt sich relativ rasch eine Routine. Das heißt, diese Fälle machen uns keine großen Sorgen. Was uns Sorgen macht, sind Fälle, die wo eher selten sind, die wo vielleicht sehr aufwendig sind, sehr komplex sind von der Fragestellung. Und diese Fälle werden ganz gezielt geübt. Das heißt, wir überlegen uns davor schon, was ist denn für ein sinnvoller Fall zu bearbeiten. Überlegen uns dann auch, was sind die Ziele dahinter, was wir denn mit dem Fall erreichen und werden dann dieses Fallbeispiel auch durchlaufen.
Sie haben vorhin den Begriff Debriefing genannt. Um was handelt es sich dabei genau?
Debriefing, das ist so mehr oder weniger das Herz von einer Simulation, das ist das Nachgespräch. Das heißt, man versammelt sich dann mit der ganzen Gruppe, die wo dabei war und versucht, dieses Fallbeispiel aufzuarbeiten, indem man in bestimmten Phasen dann eben darüber spricht, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, was man vielleicht optimieren könnte. Schlecht gelaufen ist in dem Fall jetzt immer vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass man schauen kann, was kann man in dem Fallbeispiel optimieren. Das schaut man sich miteinander dann auch teilweise die Videos wieder an und schaut, wo sind so die Knackpunkte oder die wesentlichen Teile in diesem Fallbeispiel gewesen, um die dann auch für alle irgendwo so aufzubearbeiten, dass man das auch in der Praxis umsetzen kann. Das Ziel ist immer, was man da lernt, dass es auch wirklich in der Praxis dann anwendbar ist, dass man nicht irgendwie Luftschlösser baut, sondern dass diese Erlebnisse auch wirklich dann einen Effekt zeigen in der Praxis. Was mir auch wichtig ist, dass man auch vor allem das Positive hervorheben kann, dass man schauen kann, was ist eigentlich auch Gutes gelaufen, weil da kann man auch sehr viele Dinge davon erlernen.
Worauf kommt es Ihnen da besonders an? Was ist wichtig? Worauf schauen Sie da bei so einem typischen Ablauf, bei so einem typischen Fallbeispiel?
Es sind zwei Bereiche. Zum einen natürlich, die Medizin muss gut funktionieren. Das heißt, es gibt teilweise Standardabläufe oder einfach Vorgaben, nach denen man eigentlich handeln muss. Das betrachtet man ganz klar, dass man einfach mal schaut, wie ist es medizinisch gelaufen. Aber was uns auch ganz wichtig ist, zum Schauen, wie ist es von der Teamarbeit zum Beispiel gelaufen? Hat es jemand gegeben, der wirklich das Team geführt hat? Hat da jeder mitgespielt? Hat das jeder unterstützt? Wie sind zum Beispiel Entscheidungen getroffen worden? Ist da wirklich alles berücksichtigt worden, was für Komplikationen entstehen könnten oder was für Nebenwirkungen das Ganze hat? Dass man auch wirklich schaut, wie haben die Menschen miteinander agiert.
Inwieweit kann man Simulation in der Ausbildung einbauen und was bewirkt das eigentlich dann auch?
Also wir sind auf dem Weg dabei, dass wir es wirklich von Anfang an versuchen, in die Ausbildung auch einzubauen. Das heißt zum Beispiel in der Pflegeausbildung, dass man die ersten Schritte einfach mal ins Simulationszentrum macht oder machen kann. Dass man einfach schon mal weiß, wie wäre das dann in echt, wie sind die Schritte in echt. Dass man schon mal, bevor man auf einen echten Patienten trifft, schon mal weiß, wie läuft es denn wirklich ab. Dass man den am Patienten üben muss. Ich denke, aus der Zeit muss man raus sein, sondern dass man die ersten Schritte, die Abläufe einfach schon mal trainiert in einem gesicherten Umfeld, ohne eben der Angst, dass was schiefgehen kann, dass jemand geschädigt wird oder dass ein Fehler irgendeine Konsequenz hat.
Was wird da konkret geübt? Was sind das für Fälle? Was haben Sie sich da überlegt, sage ich jetzt mal?
Das kommt ganz klar auf die Zielgruppe drauf an. Das heißt, je erfahrener das Team ist, desto komplexere Fälle werden auch durchgespielt werden. Das heißt zum Beispiel wirklich, dass ein schwerstverletzter Patient vom Rettungsdienst an die Notaufnahme übergeben wird und die ersten wichtigen Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Aber es fängt auch an, dass man schon mal einfach nur übt mit der Pflegekraft, wie betritt der Krankenzimmer und wie verhalte ich mich gegenüber Patienten? Wie reagiert denn drauf, wenn die Patienten vielleicht eher aggressiv sind, weil sie einfach lange warten haben müssen, dass man auch so Grundlagen schon mal üben kann, wie verhalte ich mich denn, wenn bestimmte Situationen auf mich zutreffen oder zukommen werden.
Was sind es sonst noch für Übungen? Wie gesagt, ich habe vorhin schon einen kleinen Rundgang hier bekommen. Ich habe eine Puppe gesehen, die eine schwangere Frau imitieren soll. Was habt ihr euch da so alles einfallen lassen bei diesen Fallbeispielen?
Also wir versuchen wirklich den gesamten Bereich der Medizin abdecken zu können. Das heißt, wir haben Puppen in jeder Altersklasse, vom Neugeborenen bis eben zur schwangeren Frau, dass man zum Beispiel auch schon mal in Ruhe Geburtsverläufe üben kann. Das heißt, ein junger Arzt, der jetzt neu in der Geburtshilfe anfängt, oder eine Hebamme, wo neu den Beruf erlernt hat, kann einfach in Ruhe schon mal bestimmte Übungen stattfinden lassen, Komplikationen, wie reagiert darauf, dass man einfach schon mal sich vorbereiten kann, wenn es in echt auftreten würde, dass man nicht ganz unerwartet auf die Situationen trifft. Das ist das Gleiche zum Beispiel aus der Luftfahrt, wo das auch ganz klar gemacht wird, wo der Pilot jährlich mehrfach in den Simulator geht und alle verschiedenen Möglichkeiten, was passieren könnten, auch schon mal durchspielt. Das Gleiche haben wir eben für die Narkose zum Beispiel, dass man in Ruhe mal eine Narkose üben kann, wie der Verlauf sein wird, wie der Patient dann darauf reagiert, an was ich denken muss, dass man einfach schon mal ein Handwerkszeug mitgeliefert kriegt, um für den Beruf auch gerüstet zu sein.
Ich kann mich noch gut an meine eigene Schulzeit erinnern. Da hat der Lehrer immer gesagt, wenn du was auswendig lernen willst, dann schreib's auf, dann kannst du es besser merken. Ist das hier so ähnlich der pädagogische Hintergrund, dass man sagt, wenn ihr etwas können wollt, etwas auswendig können wollt, sage ich jetzt mal, dann macht's es einfach, damit das an sich auch besser einprägt?
Genau, also von der pädagogischen Seite ist es so, dass es eine sehr moderne Form des Lernens ist, meiner Meinung nach. Es ist erwachsenengerecht. Die Erwachsenen bringen eine ganz andere Art und Weise des Lernens mit. Man hat sehr viel Erfahrung schon gesammelt in seinem Berufsalltag. Man hat ein großes Allgemeinwissen. Und das fördert auch das Ganze, dass man ja, lernt durch Reflektieren. Das heißt, auch durch die Videos vor allem kann man sich das nochmal in Ruhe anschauen und muss sich auch selber reflektieren, was habe ich denn gemacht, warum habe ich das so gemacht und wie hat sich das ausgewirkt. Das heißt, das ist eine sehr moderne Lernform und ich denke, eine sehr effektive Lernform für uns.
Sie haben vorhin schon einige Fallbeispiele angesprochen. Wie entstehen die? Sind die aus dem täglichen Leben gegriffen oder entstammen die Ihrer persönlichen Fantasie?
Das ist wirklich so, dass man natürlich viel aus der eigenen Praxis mitnimmt. Jeder, wo hier arbeitet bei uns, hat irgendwo eine medizinische Laufbahn hinter sich. Das heißt, es sind alles erfahrene Mitarbeiter, auch wo das Simulationstraining leiten oder führen. Das heißt, wir nehmen viel aus der eigenen Praxis mit, aber schauen auch, wo bekommen wir Input auch von außen. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel auch diese Fehlermeldesysteme an. Viele Kliniken sind in so Systeme angeschlossen, wo man, wenn man eine Komplikation oder wenn ein Zwischenfall sich ereignet hat, die werden nicht dokumentiert und aus solchen Quellen suchen wir unsere Fallbeispiele oder was ein paar Mitarbeiter uns berichten, was vielleicht nicht optimal gelaufen ist, dass man dann schaut, gezielt diese Fälle auch aufzubereiten. Das heißt, wir machen uns dann Gedanken, was den Fall wollen wir denn zum Trainieren verwenden und arbeiten ihn dann richtig aus. Wir schreiben da ein Drehbuch drüber, überlegen uns genau, was wollen wir denn damit erreichen, wo sind unsere Lernziele für die Teilnehmer auch gedacht und dann wird es wirklich in Ruhe ausgearbeitet. Wir testen dann auch diese Fälle mit Kollegen, die wir sie zur Verfügung stellen, bis die dann wirklich auch in Simulationstraining dann angewendet werden.
Da braucht man ja schon fast eine Ausbildung als Regisseur, so wie sich das anhört, oder als Drehbuchschreiber.
Ist zum Teil wirklich so, das heißt, die, wo bei uns arbeiten, die Kollegen von uns, haben alle auch Ausbildung auf dem Gebiet gemacht, wo es darum geht, zum Beispiel die pädagogischen Grundsätze auch zu lernen, aber auch genau das, wie man gestaltet man Simulationstraining. Das ist eine Ausbildung, die auch natürlich auch irgendwo Gefahren mit sich bringt. Das heißt, es kann auch durchaus mal passieren, dass ein Teilnehmer dabei ist, wo ein ähnliches Fallbeispiel schon erlebt hat, was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, wo dann wirklich auch bis zu einer Traumatisierung wieder aufbrechen kann.
Seit fast einem Jahr gibt es dieses Zentrum hier in Traunstein. Kann man vielleicht also mal eine kleine erste Bilanz ziehen? Wie sind so Ihre Erfahrungen bisher?
Die Erfahrungen durchweg sind einfach positiv, weil wir auch die Rückmeldungen sehr positiv bekommen. Das heißt, wir haben jetzt ein Jahr Zeit gehabt, um sehr viel Erfahrung zu sammeln, um eben Fälle auszuarbeiten, um erste Erfolge auch zu sehen. Und ich darf schon sagen, dass wir auch stolz sind, was wir im Jahr jetzt auch irgendwo ermöglicht haben. Das Ganze entwickelt sich sehr dynamisch weiter. Das heißt, es kommt immer eine weitere Ausstattung dazu. Das ist ein dynamischer Prozess, aber die ersten Erfahrungen, die wir gesammelt haben, waren sehr, sehr positiv, einfach weil wir die Rückmeldung auch so erleben. Das heißt, man hat das Gefühl zum Beispiel, dass die Teamzusammengehörigkeit auch wieder besser wird, wenn die Mitarbeiter dann merken, okay, wir haben jetzt wirklich ein schwieriges Fallbeispiel auch gemeinsam lösen können, dann merkt man, dass auch eine Teamdynamik entsteht, dass die auch wirklich dann auch einen Stolz entwickeln und das ist auch das, was uns gut tut natürlich.
Gibt es sowas Ähnliches sonst noch irgendwo in der Region oder vielleicht auch bayernweit, deutschlandweit?
Es gibt verschiedene Einrichtungen, wo zum Beispiel einfach so ähnliche Puppen vorhalten. Ein Zentrum der Größe oder mit der Ausstattung gibt es sehr selten. Das heißt, in Deutschland ist es ein Handvoll Zentren, wo auf diesem Niveau arbeiten. Wie wir sind auch verknüpft. Das heißt, es gibt auch da Netzwerke, wo man sich untereinander austauscht. Das ist Gott sei Dank jetzt nicht so, dass der große irgendwie ein Profitgedanke dahinter steckt, sondern man versucht wirklich da miteinander ein Konzept für Deutschland oder auch für größere Regionen zu erarbeiten. Einfach mit dem Ziel, die Patientensicherheit zu erhöhen.
Sie selber kommen ja aus der Pflege. Was war für Sie damals der Grund zu sagen, in diese Richtung will ich gehen? Das ist etwas, was mich interessiert.
Genau, ich habe sehr lange auf einer Intensivstation gearbeitet als Pfleger und habe dann da schon übernommen, diese Fortbildung auf dem Bereich der Notfallmedizin, also Reanimationsfortbildung, und habe mich dann auch fortgebildet und Kurse gemacht und habe dann selber eben so eine Art Simulationstraining durchlaufen. Das war so eines der ersten, was überhaupt ja, europaweit auch gegeben hat. Und habe dann gemerkt, man kann da so viel daraus lernen auch selber. Und das geht mir jetzt nur so, wenn ich ein Training begleite oder wenn ich das Training leite, dass ich selber sehr viel davon lerne. Und das ist das, was mich weiter bewegt, dass ich merke, okay, ich kann den Leuten was wirklich an die Hand geben, dass einfach eine bessere Versorgung möglich ist oder eine sichere Versorgung. Und ich lerne aber auch selber sehr viel davon immer noch.
Der Medizintalk heute Abend am Donnerstag. Wir sprechen über das Trainings- und Simulationszentrum der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein. Die gesamte Sendung können Sie übrigens auch nochmal nachhören und zwar direkt auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Dort wird sie zum Download angeboten. Ich bin Christoph Graben, einen schönen Donnerstagabend. Wo Menschen sind, da passieren Fehler, das ist kein großes Geheimnis. Auch in der Medizin passieren Fehler. Die Zahl der Fehler so gering wie möglich zu halten, das ist das Ziel des Trainings- und Simulationszentrums der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein. Und genau darüber sprechen wir heute im ersten Medizintalk des neuen Jahres. Meine Gäste sind der Initiator des Zentrums, Professor Ulrich Bürger, der pädagogische Leiter Tobias Kronawitter, der ärztliche Leiter Dr. Tobias Trips und der Qualitätsmanager der Kliniken AG, Reinhold Frank. Herr Dr. Trips, was war für Sie persönlich der Grund, sich bei dem Zentrum zu engagieren?
Also ich komme ursprünglich aus der Anästhesie, war früher Narkosearzt und bin jetzt seit 15 Jahren in der Kinderintensivmedizin tätig. Und ein Aspekt, der mich immer fasziniert hat, ist zu lehren und zu sehen, was kann man verbessern. Ja. Und da ist die Simulation natürlich ein unglaublich tolles Instrument. Herr Kronawitter hat es vorher schon angesprochen, in der Luftfahrt ist es gang und gäbe, dass man kritische Situationen regelmäßig trainiert. In der Medizin ist es nicht der Fall. Und wir haben in unserem täglichen Leben mit kritischen Situationen zu tun. Wir kommen immer wieder in die Situation, dass von einer völligen Ruhe man in Notfallsituationen gerät, wo man dann ganz, ganz schnell handeln muss, schnell erfassen muss, was ist mit diesem Patienten los. Und dann gemeinsam mit dem Team oft innerhalb kürzester Zeit den richtigen Weg für den Patienten zu erkennen. Das sind hochkomplexe Arbeitsbereiche, die eine Schulung nötig machen. Und es sind grundsätzlich so zwei Aspekte, über die haben wir auch schon gesprochen. Das eine ist das Medizinische, dass wir versuchen zu trainieren, dass diese medizinischen Abläufe reibungslos, routiniert ablaufen. Und das andere ist in diesen Notfallsituationen, dass man das ganze Team gut organisiert, gut führt, dass das Team gut miteinander arbeiten kann. Man muss sich das so vorstellen, in der Kinderintensivmedizin, wenn ich dann ein Beispiel bringen kann, man bekommt vom Notarzt ein Kind gebracht, das sehr, sehr krank ist, lebensbedrohlich erkrankt ist. Und dann ist ein großes Team vor Ort, das sich um diesen Patienten kümmert. Das sind manchmal 10 Leute, die sich dann in den ersten Minuten, Stunden um diesen Patienten kümmern. Und da ist es dann eben auch sehr, sehr wichtig, dass das Team effektiv arbeitet, gut miteinander kommuniziert, dass wichtige Informationen in dieser Situation richtig übermittelt werden, rübergebracht werden und man dann zu einem guten Ergebnis für den Patienten kommt.
Wie schwierig ist es generell, so einen Ernstfall in Anführungszeichen nachzuspielen? Ich kann mir vorstellen, es herrscht in einem Ernstfall ja auch eine ganz andere Stresssituation, wie zum Beispiel jetzt bei so einer Übung.
Das ist auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Man denkt sich im ersten Moment, naja, wir sind da in einem Simulationszentrum, wir arbeiten mit Puppen. Kann man da überhaupt so diesen normalen Stresslevel erzeugen? Aber alle Mitarbeiter, die eine Simulation durchlaufen haben oder auch die eigenen Erfahrungen zeigen, dass man innerhalb von Sekunden vergisst, dass es sich hier nur um eine Puppe handelt. Und das ganze Team arbeitet dann eigentlich tatsächlich so, wie es auch in der normalen Situation wäre. Und der Stresslevel, der ist ähnlich hoch wie in der normalen Situation. Also man merkt es auch, die Leute, die in die Simulation kommen, die sind schon im Vorfeld aufgeregt. Um dann nochmal, weil sie halt einfach wissen, sie werden gefilmt, es gucken Leute zu, man bespricht das hinterher nach. Und in dem Moment, wo man dann in dem Raum steht und sich um die Puppe kümmert, den Fall geschildert bekommen hat, blendet man es eigentlich völlig aus, dass das nur eine Simulation ist. Man fühlt sich tatsächlich so wie im richtigen Leben.
Wie sind so generell die Reaktionen der Mitarbeiter an den heimischen Kliniken auf dieses Zentrum? Sind die begeistert, dass es sowas gibt, oder sind die zum Teil auch eher skeptisch und sagen, oh, jetzt muss ich mich da filmen lassen, jetzt muss ich mich da überwachen lassen, in Anführungszeichen?
Es ist sicher beides. Insgesamt ist die Resonanz sehr, sehr positiv. Die meisten Mitarbeiter freuen sich drauf und zeigen großes Engagement, nehmen eigentlich in großer Anzahl auch an den Trainings teil. Es ist aber immer auch so eine gewisse Angst dabei. Ja. Was passiert denn, wenn jetzt Fehler von mir entdeckt werden? Werde ich da bloßgestellt? Ja? Womöglich sitzt noch mein Chef drin, der dann vielleicht bei der nächsten Vertragsverlängerung dann sagt, Mensch, da in der Simulation war so etwas. Und wir machen dann am Beginn der Simulation deutlich, dass es darum gar nicht geht. Es geht darum, dass wir als Team dazulernen, dass wir besser werden. Es werden Fehler gemacht, jeder macht Fehler, vom Jungassistenten bis zum Chefarzt. Man macht Fehler in solchen Stresssituationen. Und es geht halt darum, dass man als Team lernt, mit diesen Fehlern umzugehen, diese Fehler dann auch rechtzeitig erkennt, schlussendlich dann das beste Ergebnis für den Patienten erreicht.
Sie haben vorhin das Zusammenspiel des Teams angesprochen. Wie wichtig ist auch dieses Zusammenspiel, dass das einwandfrei funktioniert, auch wie man vorhin schon gehört hat, für den Patienten? Ich meine, der sollte ja eigentlich im Mittelpunkt allen Tuns stehen, oder?
Absolut, der Patient steht im Mittelpunkt allen Tuns, ja. Und es ist aber trotzdem immer wieder interessant, wie schwierig Kommunikation in solchen kritischen Situationen ist. Ich hatte es vorher erwähnt, dass manchmal 10 Leute an so einem Patienten sind und es wird natürlich auch gesprochen. Und dann ist immer die Gefahr, dass wichtige Informationen, die einer sagt, von anderen nicht gehört wird, weil der andere dann eben gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind. Auch in Zeiten des Multitaskings ist es trotzdem so, dass wir oft nicht in der Lage sind, bestimmte Tätigkeiten auszuführen und gleichzeitig Informationen aufzunehmen. Und deshalb ist es ein wichtiges Ziel unseres Simulationstrainings, dass wir die Kommunikation verbessern und dass wir auch schulen, wie die Kommunikation in solchen Situationen ablaufen soll. Da hat sich zum Beispiel ein Konzept etabliert, dass ein Mitarbeiter, in der Regel ein sehr erfahrener ärztlicher Mitarbeiter, der Teamleader ist, derjenige, der das Team führt, und der dann auch keine andere Aufgabe hat, als im Raum zu sein, die ganzen Abläufe zu beobachten, und über den sollte dann auch die Kommunikation stattfinden. Es gibt auch andere Mittel, dass man in solchen kritischen Situationen immer mal wieder einen kurzen Stopp macht für wenige Sekunden, wo man dann das ganze Team quasi kurz zusammenruft und sagt, Stopp, jetzt analysieren wir nochmal, wo stehen wir hier? Was ist gerade gelaufen, was hat noch zu laufen, die Aufgaben dann wieder verteilt und dann die nächsten Minuten wieder weiterarbeitet.
Gerade in Stresssituationen entstehen Fehler. Sie haben es ja gesagt, Fehler zu machen ist völlig menschlich. Von was für Fehlern sprechen wir denn da gerade bei diesen Übungen? Was sind da so die typischen Fehler, die dann passieren?
Es gibt eine ganze Reihe von Fehlern. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass Fehler in dem Sinne passieren, dass dann ein großer Patientenschaden daraus entsteht. Es sind wirklich oft so kleinere Fehler, die dann natürlich in der Häufung dazu führen, dass vielleicht der Ablauf nicht so rund sein, der Ablauf nicht so rund ist, wie er eigentlich sein sollte. Ja. Kleinere Fehler, also vor allem Kommunikationsfehler. Man hört vielleicht eine wesentliche Information nicht, die einen dann weiterführen würde, den Patienten in die und die Richtung zu versorgen. Man nimmt vielleicht einen Laborwert nicht wahr, der dann von irgendjemandem in den Raum gesagt wird. Solche Dinge sind es und die versuchen wir zu analysieren, im Team dann mit der Unterstützung des Video- und Tonmaterials nachzubesprechen. Wir haben dann eben die Möglichkeit, dann bestimmte Situationen rauszufiltern nach diesem Training und uns das dann im Film anzugucken und dann zu sehen, Mensch, da hat jetzt jemand eine ganz wichtige Sache gesagt, die anderen haben es aber nicht gehört und dadurch ging es dann quasi vielleicht noch mal eine Minute weiter, ohne dass diese wichtige Information angekommen ist, verarbeitet wurde. Und dann ist es so ein Ziel, zu sehen, wie können wir denn das machen, dass solche Informationen zum Beispiel besser gehört werden, mit dem Ziel, ein bisschen schneller voranzukommen.
Bei diesen Übungen werden auch gezielt so vielleicht die ein oder andere Falle auch eingebaut, dass man sagt, okay, sowas könnte passieren und auf sowas sollte ein Arzt oder ein Pfleger oder eine Schwester auch dann vorbereitet sein?
Selbstverständlich bauen wir da auch so kleine Fallstricke mit ein. Wir versuchen natürlich immer sehr, sehr praktische Beispiele zu wählen, also Dinge, die wir selber schon erlebt haben. Häufige Fallstricke, die man gerne einbaut, das sind Dinge mit der Ausstattung, mit dem Equipment, ja, dass man dort leichte Fehler einbaut. Zum Beispiel arbeiten wir alle mit hochkomplexen Maschinen zusammen. Ja. Und es kann immer mal passieren, dass zum Beispiel auch so eine Maschine einen Defekt aufweist, den man dann nicht sofort bemerkt. Ja. Und solche Fehler bauen wir zum Beispiel ein, dass dann eine Maschine irgendeinen kleinen Fehler hat oder irgendwas falsch zusammengebaut ist. Und dann muss das auch die Aufgabe des Teams sein, in der Lage zu sein, so einen Fehler rasch zu erkennen, zu beheben, um dann wieder richtig weiterzuarbeiten.
Wir haben jetzt sehr viel schon über die Fortbildung gesprochen, also Mitarbeiter der Kliniken, die schon einige Jahre hier sind, die sich eben hier fortbilden. Wichtig ist dieses Zentrum aber auch für die Ausbildung, heißt also für die Neuen, die hierher kommen. Also wie wichtig erachten Sie das Ganze hier für die Ausbildung?
Gerade für die Ausbildung ist es essentiell, dass man auch früh die Möglichkeit hat, im Rahmen einer Simulation Fähigkeiten zu erwerben. Und wir sind ein Ausbildungskrankenhaus, das heißt, wir haben junge Ärzte, die direkt nach dem Studium bei uns beginnen. Und es ist dann immer ein Ziel, ein gemischtes Team aufzustellen. Man hat Berufsanfänger dabei, man hat Erfahrene dabei. Und jeder hat dann die Möglichkeit, im Rahmen der Simulation auf seinem derzeitigen Ausbildungsniveau was dazu zu lernen. Also gerade für die Ausbildung ist es sehr, sehr wichtig, hier in der Praxis Erfahrung sammeln zu können.
Gerade im Bereich der Simulation hat sich in den vergangenen Jahren extrem viel getan, auch was die Technik angeht, was die Puppen angeht. Wie ist da die Entwicklung gewesen oder was ist da bei der Entwicklung noch zu erwarten?
Simulation in der Medizin ist noch ein relativ junges Feld und in den letzten Jahren ist da unglaublich viel passiert. Das fängt schon damit an, dass die Puppen, die wir verwenden, in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht haben. Wir haben das Glück, jetzt so die modernsten Puppen, die derzeit auf dem Markt sind, erworben zu haben. Genauso die Technik, die dann zur Aufzeichnung dient. Es ist natürlich wichtig, dass das auch auf einem hohen Niveau ist, dass man ein gutes Bild hat, dass man einen guten Ton hat. Es wird auch hier sicher noch weitere Entwicklungen geben. Und man muss am Ball bleiben, dass man auch hier mit einer guten Ausstattung weiterarbeiten kann. Aber ich denke, mit dem, was wir jetzt über die Heidenhain-Stiftung finanziert bekommen haben, haben wir eine sehr, sehr gute Grundlage, mit der wir sicher über einige Jahre auf einem sehr hohen Niveau arbeiten können.
Generell mal die Frage, wie regelmäßig werden die Mitarbeiter eigentlich geschult hier?
Unser Ziel ist es, dass wir alle Mitarbeiter, die in Akutbereichen arbeiten, wie Notaufnahme, Intensivstation, Wachstation, Operationssaal, Schockraum, dass wir diese Mitarbeiter möglichst einmal im Jahr im Simulationszentrum schulen. Das ist natürlich heute in Zeiten der sehr knappen Ressourcen nicht so einfach, die Mitarbeiter freizustellen dafür. Das ist sicher eine Herausforderung, die uns für dieses und nächstes Jahr noch ins Haus steht, da einen guten Weg zu finden, damit wir die Mitarbeiter regelmäßig reinbekommen. Aber einmal im Jahr ist sicher sinnvoll.
Jetzt ist die Kliniken Südostbayern AG mit diesem Zentrum ja sicher gesegnet, sage ich jetzt mal. Da werden andere Häuser vermutlich neidisch nach Traunstein schauen. Wie ist denn das? Gibt es denn für Mitarbeiter anderer Kliniken, anderer Krankenhäuser auch die Möglichkeit, sich hier schulen zu lassen?
Ja, die Möglichkeit gibt es. Und wir würden sehr, sehr gerne auch Mitarbeiter anderen Kliniken einladen, hier bei uns Trainings zu absolvieren. Wir haben hochmoderne Ausstattung, sehr, sehr gut geschulte Mitarbeiter, Instruktoren, die diese Simulation anbieten können. Und es wird auch ein Ziel sein, hier Programme aufzustellen, um anderen Kliniken die Möglichkeit zu geben, hier bei uns Simulation zu machen.
Ich glaube, ihr habt sogar die Möglichkeit, dass ihr auch außer Haus geht und dann zu anderen Kliniken kommt, oder?
Die Möglichkeit haben wir auch. Und es ist auch eine sehr interessante Erfahrung. Im Rahmen unserer Ausbildung waren sowohl Herr Kronawitter als auch ich gemeinsam mit den Tübingern in ganz Deutschland unterwegs, um an verschiedenen Kliniken Intensivstationen Simulation anzubieten. Es ist immer nochmal ein besonderer Aspekt, wenn man in den eigenen Räumen, wo man täglich arbeitet, die Möglichkeit hat, Simulation zu machen, weil man dann eben auch mit dem eigenen Equipment, mit dem eigenen Personal dann nochmal so sehen kann, was kann man optimieren. Und wir haben glücklicherweise auch die Möglichkeit, mit unserem Equipment in andere Kliniken zu fahren und dort direkt vor Ort Schulungen anzubieten.
Dankeschön, Dr. Tobias Trips. Er ist der ärztliche Leiter des Trainings- und Simulationszentrums der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein. Einer, der das Ganze natürlich genauestens beobachtet, ist der Qualitätsmanager der Kliniken AG, Reinhold Frank. Er ist jetzt bei mir, Herr Frank. Ich kann mir vorstellen, dass Sie als Qualitätsmanager richtig froh über ein solches Zentrum sind.
Ja, durchaus. Von unserer Seite ist es eben so, dass wir eigentlich hier eine ganz gute oder eine ganz sinnvolle Verbindung eben sehen zwischen den Dingen, die wir in der Praxis im Rahmen des Qualitätsmanagements in Form von Audits und solchen Dingen erleben, aber auch aus, wie man ja auch mittlerweile weiß, haben wir und auch viele andere Kliniken mittlerweile anonyme Fehlermeldesysteme. Wir haben Fallbesprechungen, wir haben also ganz viele Instrumente, die uns Informationen liefern über die Dinge, wo wir sagen, ja, da könnten wir noch ein bisschen besser werden, das ist noch nicht so besonders gut gelöst. Und all diese Informationen, die wir zusammentragen, haben natürlich an vielen Stellen eben auch natürlich eine ganz große Schnittmenge zu dem Thema Simulationstraining, weil wir dann diese Erkenntnisse, diese Informationen, zum Beispiel, was alles so passieren kann, da ist ja durchaus unser Wissen noch lückenhaft in diese Richtung, also was alles so passieren kann, dann dementsprechend auch in Simulationssituationen einzubringen.
Inwiefern gibt es da auch einen Austausch zwischen eben dem Simulationszentrum und dem Qualitätsmanagement? Sagt ihr dem Simulationszentrum, Mensch, in diesem Bereich könnte man auch was machen? Oder andersrum kommt das Simulationszentrum auf euch zu und sagt, da, das wäre doch vielleicht interessant für euch?
Also da spielt man sich die Bälle eigentlich gegenseitig so zu, wenn wir Dinge aufdecken, wo wir sagen, das ist jetzt, wäre jetzt ein Thema, wo man sagt, das kann man durchaus mal simulieren. So ein praktisches Beispiel, wir haben ja seit einigen Jahren diese OP-Checkliste eingeführt, also nach der WHO. Und da kann man dann zum Beispiel, könnte man sowas dann auch gut in die Simulation einbauen, dass man dann auch die Operateure, die Anästhesisten auch im Rahmen von der Simulation auch diese Checkliste durchspielen lässt. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, wenn man sich plötzlich selber sieht, macht man das Team-Timeout richtig, spricht man die richtigen Punkte an. Das ist ja etwas, was auch in der Praxis eben manchmal untergeht. Also so diese Performance bei der Checklistendurchführung, das ist etwas, was man auch dann wunderbar in der Simulation dann mit einbauen kann. Und andererseits ist es dann von unserer Seite oder bekommen wir Rückmeldung vom Simulationszentrum, an dieser oder jenen Ecke würde es vielleicht noch ein Thema geben. Wie sehen wir das? Gibt es da einen Handlungsbedarf? Oder vielleicht aber auch strukturelle Mängel aufzudecken. Wie ist das Material? Wie ist die Ausrüstung? Haben wir da einen Überblick? Wie das über die ganze AG? Gibt es da einheitliche Lösungswege? Also all diese Punkte können wir da uns gegenseitig auch ergänzen.
Simulation ist ein Beitrag an der Kliniken AG, wird großer Wert darauf gelegt. In welchen Bereichen ist bei euch das Qualitätsmanagement noch zuständig oder für was seid ihr zuständig?
Also wenn man jetzt mal gerade so diesen Sicherheitsaspekt nimmt, dann ist es so, dass wir jetzt seit im Jahr 2008, 2009 so ein anonymes Fehlermeldesystem aufgebaut haben. Also da waren wir auch der Gesetzgebung weit voraus, die das Jahr mit dem Patientenrechtegesetz 2013 und dem GBA-Beschluss jetzt 2014 überhaupt allen Kliniken auf die Fahnen geschrieben hat, solche anonymen Fehlermeldesysteme aufzubauen. Und hier dann eben aber auch mit dem Wissen, was wir da in diesen Meldesystemen bekommen, dass wir damit auch aktiv weiterarbeiten. Das ist so ein wichtiger Baustein. Wir haben Beschwerdemanagement, wir haben aber auch Fallkonferenzen eingeführt, die sogenannten M&M-Konferenzen, wo dann eben auch wirklich konkrete Fälle besprochen werden, wo man eben sagt, das ist nicht besonders gut gelaufen oder das war ein unerwarteter Todesfall und solche Punkte werden dann da im Detail besprochen, um hier auch die Erkenntnisse zu gewissen Sachverhalten und zu gewissen Abläufen zu schärfen. Und auch eben völlig weg, und das ist auch so ein wichtiger Punkt für die Sicherheitskultur, völlig weg von der Schuldfrage.
Das Qualitätsmanagement gibt es ja nicht erst seit gestern hier an der Kliniken AG. Wie hat sich gerade auch dieses Sicherheitsdenken in den vergangenen Jahren entwickelt?
Also es ist ja so, das als Sicherheitsdenken hat dann schon ein bisschen vor meiner Zeit in den Kliniken angefangen. Es war generell spricht man eigentlich so seit Anfang 2000 überhaupt in Krankenhäusern davon, dass man Fehler macht und dass Fehler auch zu Patientenschädigungen führen. Das ist jetzt kein Geheimnis. Wenn man die Zeitungen aufschlägt, ist man ja heutzutage, wenn da ein Fehler passiert, sofort auf Seite 1 als Krankenhaus. Also da hat man schon so eine gewisse Lernkurve hinter sich, dass man gesagt hat, okay, wir akzeptieren, dass wir ein Hochrisikoarbeitsplatz sind und wir akzeptieren, dass wir auch selber als Klinik aktiv werden müssen, um hier Sicherheit herzustellen. Weil Sicherheit ist ja nichts etwas, wo man sagt, das hat ein System. Also nach dem Motto, Autos sind sicher, Autos sind auch nicht sicher, wenn sie nicht gewisse Maßnahmen haben. Genauso sind wir auch in dem Zustand, dass wir einfach sagen, wir müssen hier was tun, um Sicherheit herzustellen. Und dementsprechend kann man eigentlich schon sehen, dass in den letzten Jahren es hier doch eine deutliche Entwicklung gegeben hat. Man hat viele Instrumente auf den Weg gebracht. Man ist aber noch lange nicht natürlich auf dem Level, wie es jetzt vielleicht die Luftfahrt zu dem Thema Sicherheit hat oder so. Das, denke ich mal, kann man so noch nicht sagen.
Wie sind da auch die Reaktionen der Mitarbeiter? Ich kann mir vorstellen, da sagt vielleicht auch der eine oder andere Mensch, da kommt jetzt der Qualitätsmanager daher und sagt mal, was ich falsch gemacht habe. Also ich würde wahrscheinlich mit Bocken reagieren.
Ja, das ist durchaus auch richtig so, dass man natürlich sagt, was hat der mir denn zu erzählen? Und häufig sind natürlich die ein oder anderen Instrumente, unterliegen nicht so direkt diesem Ursache-Wirkungsprinzip. Ne? Menschen sind ja eigentlich schon so, dass sie sagen, ich mache hier was und dann muss das eine Wirkung haben. Und das ist ja gerade bei so Instrumenten im Bereich Patientensicherheit nicht immer so nachzuweisen. Ne? So nach dem Motto, was soll mir jetzt diese Checkliste, wie soll die mir jetzt helfen? Weil ich habe ja schon immer sicher gearbeitet und ich habe ja noch nie einen Patienten verwechselt oder solche Dinge. Also diese Ursache-Wirkungsmechanismen, die sind häufig für viele nicht so direkt erkennbar und die sind auch schwierig nachzuweisen. Es ist schwierig nachzuweisen, wie viel der Dinge, die wir tun, haben tatsächlich, also dieses, hat diesen Präventionsaspekt dahinter, wie viele der Dinge, die wir tun, haben dann tatsächlich dieses Ergebnis, also wie viele Patienten haben wir jetzt besser versorgt, wie viele Patienten haben wir jetzt eben nicht geschädigt durch unser Tun. Das ist relativ schwierig und das macht es aber auf der anderen Seite auch schwierig, Geld für dieses Patientensicherheitsthema zu bekommen.
Das war es auch schon wieder für heute. Das war der erste Medizintalk auf der Bayernwelle im neuen Jahr. Noch einmal der Hinweis auf die Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Dort können Sie die gesamte Sendung nochmal nachhören. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.